Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Willkommen bei der heutigen Sendung. Ohne Macht geht es nicht, sagt die Psychotherapeutin Christine Bauer-Jelinek. Sie ist eine gefragte Trainerin und Beraterin in der Wirtschaft sowie Buchautorin. Macht ist weder gut noch böse, sagt sie. Es hängt davon ab, wie man mit ihr umgeht. Sie ist eine alltägliche Interaktion, bei der wir alle unsere Interessen durchzusetzen versuchen. Christine Bauer-Jelinek spricht heute in Fokus darüber, was Macht mit uns macht und wie wir sie verwenden. Macht ist in unserer Gesellschaft oft negativ besetzt. Wir sprechen beispielsweise von einem machtgeilen Menschen. Christine Bauer-Jelinek sagt, es gibt eine helle und eine dunkle Seite der Macht. Und sie meint, wir alle wenden Macht täglich an.
Macht hat einfach einen negativen Beigeschmack bekommen, einerseits durch die persönlichen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben in der Kindheit, mit Eltern, mit Lehrern, durch Machtmissbrauch und auch besonders in Deutschland und in Österreich durch die historische Entwicklung im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, durch den großen Machtmissbrauch, der da passiert ist. Da ist ja in der Folge besonders in Österreich auch die Sozialpartnerschaft entstanden, wo Machtthemen nicht offen ausgetragen wurden, sondern im stillen Kämmerchen. Und daraus hat sich entwickelt, dass Machtansprüche zu stellen einfach nicht gesellschaftsfähig war. Sowohl politisch nicht, als auch nicht als Jugendlicher, als auch nicht in der Erziehung der 70er und 80er Jahre noch. Dann ändert sich das mit der Veränderung der Gesellschaft und wir alle müssen uns mehr bewusst werden, dass wir Macht anwenden, dass wir Macht einsetzen, dass wir Machtmissbrauch auch erkennen. Sowohl im beruflichen als auch im privaten müssen wir da dazulernen.
Wie erkennt man denn Machtmissbrauch?
Ich habe da ein System entwickelt, weil ich gesehen habe, auch bei den Klienten und Klientinnen, dass das nicht so einfach ist, hier sich zwischen eigenen Projektionen, Ängsten und den Ansprüchen der anderen durchzufinden. Es ist eine Frage auf zwei Ebenen, die man beantworten muss. Das eine ist das legal? Gibt das einen Rechtsanspruch? Also darf der Arbeitgeber Ihnen diese Überstunden anordnen? Darf er Sie vom Urlaub zurückberufen? Was darf jemand? Darf der Meister dem Lehrling etwas anschaffen, was nichts mit seiner Arbeit zu tun hat? Das ist die rechtliche Ebene. Die klärt man als erstes. Darf jemand das auf der rechtlichen Ebene? Und als zweites gibt es dann noch die Frage, ist das legitim? Das ist die moralische Antwort. Wir haben das jetzt in den politischen Diskussionen oft gehört. Ja, rein rechtlich ist das gerade noch in Ordnung. Aber ist das moralisch? Ist das etwas, was wir uns von einem Vorgesetzten, von Politikern erwarten? Das ist die Ebene, die sehr natürlich mit den Werten zusammenhängt, die mit der Kultur zusammenhängt und auch natürlich mit den Werten des Unternehmens oder den Gepflogenheiten in einem Unternehmen, in einer Region und auch in einer Familie.
Christine Bauer-Jelinek, Autorin der Bücher »Die helle und die dunkle Seite der Macht« sowie »Die geheimen Spielregeln der Macht« ist heute zu Gast in Fokus. Der Begriff Macht hat in der deutschen Sprache, so schreibt sie, seine Wurzel in dem Zeitwort Vermögen, das in der Bedeutung von Können zu verstehen ist. Macht haben bedeutet also, über die Möglichkeit zum Handeln zu verfügen. Entgegen vielen Behauptungen kommt Macht also nicht von Machen, sondern von Können.
Also, dass man meistens das Gefühl hat, Macht haben immer nur die anderen und selber erlebt man eher die Ohnmacht. Das passiert, solange man sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat. Deswegen ist es mal gut, sich zu fragen oder zu klären, was ist Macht überhaupt? Denn dazu gibt es ja schon ganz viele unterschiedliche Definitionen und Vorstellungen. Aus meiner Sicht als Psychotherapeutin und Wirtschaftscoach geht es mir darum zu fragen, was hat das Individuum, der Einzelne für Möglichkeiten? Und da geht die Definition so, dass man sagt, Macht ist das Vermögen, also ich habe das Potenzial, meinen Willen, gegen einen Widerstand durchzusetzen. Also wenn ich was will und der andere will das nicht, welche Möglichkeiten habe ich dann, meinen Willen durchzusetzen? Und der nächste Fehler, den wir im Denken machen, ist, dass wir dann gleich an Kampf denken. Wir müssen nicht an Kampf denken, sondern wir können an Verhandlung denken, wir können an Überzeugungen denken. Das sind die friedlichen Formen der Macht, die ich für ganz wesentlich halte, dass man die beherrscht. Denn wenn man das gut kann, dann muss man nicht so oft in einen Konflikt hineingehen und fühlt sich auch nicht so oft schlecht behandelt. Wenn Sie Ihr pubertierendes Kind überzeugen, rechtzeitig nach Hause zu kommen, Sie wollen, dass das Kind um 11 nach Hause kommt, das Kind möchte aber gerne bis 1 Uhr bleiben im Club oder mit seinen Freunden unterwegs sein, und Sie überzeugen das Kind, warum es jetzt besonders wichtig ist, dass es früher nach Hause kommt. Wenn Ihre Argumente gut sind und dass ein gutes Verhältnis zum Kind besteht, wird das mit dieser ersten Eskalationsstufe der Überzeugung möglich sein. Die nächste Stufe ist die Verhandlung, dass Sie sagen, schau, du möchtest ja auch öfter was von mir, was ich nicht möchte, und da muss ich auch über meine Grenzen gehen und dir entgegenkommen. Komme du mir bitte entgegen, weil ich mache mir Sorgen, mach es bitte mir zuliebe, zum Beispiel. Eine Verhandlung. Das geht im Privaten jetzt mit allen möglichen Beziehungen, mit Partnern, mit Partnerinnen, mit Kindern, mit Verwandten. Und im Berufsleben hat das natürlich nochmal eine Steigerungsstufe, wenn Sie um Gehalt verhandeln, wenn Sie um eine Anstellung überhaupt sich bewerben und einen neuen Job möchten. Da überall ist es ganz besonders wichtig, dass Sie die Überzeugungsmacht einsetzen können. Und im Coaching kommt es oft vor, dass die Klienten dann sehr schnell irgendwie misslaunig sind, wenn ihnen Fragen gestellt werden, die ihnen nicht gefallen, dass sie sich gekränkt fühlen, wenn das Gehaltsangebot zu niedrig ist. Und ich sage dann immer, dort beginnt Machtkompetenz erst. Dort ist es nicht schon zu Ende, dort müssen Sie jetzt eine Antwort finden, die den anderen dazu bringt, Ihnen dieses Gehalt zu zahlen, weil sie nämlich einen Nutzen für das Unternehmen bringen oder für diese Führungskraft bringen. Das muss man lernen, das können manche Menschen ganz schlecht. Aber man kann das ganz schnell lernen, das ist die gute Nachricht.
Das würde dann bedeuten, in so einem Fall der Gehaltsverhandlung würde man dann Argumente vorbringen, warum man eben so unverzichtbar ist und sein Geld wert.
Genau. Und zwar ist das, was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren in den Verhandlungstechniken. Früher ist es darum gegangen, dass man sehr stark darstellt, was man alles kann. Heute, auch aufgrund der Werbetechniken in den Medien und in der Wirtschaft, muss man viel mehr sagen, was bringt das dem anderen, dass man das kann. Also mein Beispiel zu sagen, eine Waschmittelwerbung wird nicht erklären, wie viele Tenside und welche Stoffe da drinnen sind, sondern dass sich die Schwiegermutter freuen wird, wenn das Tischtuch so weiß ist. Sie müssen also den Nutzen für den Arbeitgeber selbst schon definieren und nicht davon ausgehen, dass kann sich der ja selbst denken, dass ihm das was bringt, wenn ich diese Ausbildungen habe und diese Erfahrung habe. Sie müssen es ihm sagen. Und das erzeugt auch oft Widerstand, dass viele Menschen, besonders eben auch gut ausgebildete und intelligente Menschen, keine Lust haben, sich so zu verkaufen. Diesen Widerstand muss man heute überwinden. Alles ist Marktplatz und auch seine eigene Leistung muss man bestmöglich verkaufen. Es wird einem nicht nachgetragen und es wird einem nicht angeboten. Das ist gleich auch ein Thema für Frauenkarrieren, weil da ist meine Erfahrung, dass Frauen das immer noch schlechter können als Männer.
Wieso ist das so?
Warum Frauen immer noch schlechter verhandeln als Männer, hat viele Gründe. Das eine ist immer noch die Rollenverteilung, dass Frauen das einfach nicht gelernt haben. Jungen, die spielen Wettbewerbsspiele, während Mädchen immer noch Gummihüpfen, diese Koordinations- und Geschicklichkeitsspiele oder Tempelhüpfen, was immer heute modern ist. Das ändert sich in der jüngeren Generation sehr schnell zurzeit, weil auch Frauen im Leistungssport schon als Jugendliche teilnehmen, weil sie ähnliche Ausbildungen haben, weil sie ähnliches Spielzeug haben. Das hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark verändert. Und diese Rollenklischees gelten eigentlich nur noch für die ältere Generation, also für die Frauen und Männer 45 plus, 50 plus. Das sind halt aber auch diese Alterskategorien, die die Top-Karrieren machen. Und deswegen gilt dieser Vergleich, der immer wieder gebracht wird, Frauen sind so viel besser ausgebildet, warum sind sie nicht in Top-Positionen? Weil die Generation der Frauen, die jetzt alt genug ist für Top-Positionen, noch stark in diesen alten Klischees zum Teil verhaftet ist und auch die Männer sind dort natürlich verhaftet. Wenn ich heute 30-Jährige im Coaching habe, hört sich das ganz anders an. Sowohl von Männern als auch von Frauen hört sich der Umgang mit den Ansprüchen, der Umgang in den Verhandlungstechniken viel professioneller an und vor allem, ich kann keine Geschlechterunterschiede mehr feststellen. Es gibt ganz beziehungsorientierte, familienorientierte junge Männer, die auch in Karenz gehen. Und es gibt sehr karriereorientierte junge Frauen, die 2 Ausbildungen haben, Auslandsjahre gemacht haben, 3 Sprachen fließend sprechen und einen absoluten Karrierewillen haben.
Frau Bauer-Jelinek, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eines, das heißt Die helle und die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Seite kann man sich besser vorstellen, aber wo kann Macht hell sein?
Die helle Seite der Macht ist, wenn man eben seine Ansprüche klärt und die gesetzliche und moralische Berechtigung. Wenn Sie alle diese Legitimationsfragen mal für sich geklärt haben, dann können Sie mit gutem Gewissen und mit gutem Gefühl und mit Stärke in einen Konflikt oder in eine Verhandlung gehen. Und wenn Sie dann auch noch sich mit dem Gegenüber oder dem Gegner beschäftigt haben, was will der eigentlich? Also die Frage, wer will was geklärt haben? Was will ich und was will der andere? Und wie ist der andere dazu berechtigt? Dann sind sie auf der Ebene der Gestaltungsmacht. Das ist die helle Seite der Macht, die wir alle auch immer wieder einsetzen. Ob das jetzt die Verkäuferin, der Verkäufer in einem Schuhgeschäft ist und ihnen nicht die Dinge bringt, die sie möchten oder unfreundlich ist und sie das umdrehen können, dass sie bekommen, was sie wollen, oder ob das eben Mitarbeiter sind oder Kollegen sind. Sie müssen zuerst mal wissen, was sie wollen. Und es ist im Coaching sehr oft der Fall, dass die Klienten und Klientinnen kommen und sagen, wie soll ich denn etwas sagen oder wie soll ich denn ein Gespräch, eine Verhandlung anlegen? Und meine Antwort ist dann immer, zuerst müssen sie wissen, was sie wollen. Dann können wir über das Wie sprechen. Und dieses Was ist oft sehr vage. Das ist oft sehr emotional. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich möchte mehr Gerechtigkeit. Dann muss man wieder klären, ist das der Ort für Gerechtigkeit? Der Marktplatz hat wenig Raum für Gerechtigkeit, sondern für Marketing, Werbung. Wie verkauft man ein Produkt, aber wie verkauft man auch seine Leistung? Das ist in einer freien Wirtschaft die Spielregel.
Sie haben vorher auch davon gesprochen, dass man wissen sollte, was das Gegenüber will. Das scheint ja auch ganz wichtig zu sein.
Wer will was, heißt, ich muss wissen, was ich will und dann muss ich herausfinden, was will mein Gegenüber. Das kann ich jetzt natürlich nicht direkt fragen, weil sehr oft wird mir das nicht gesagt werden. Das muss ich vermuten, recherchieren, herausdenken aus den früheren Gegebenheiten, aus Erfahrungen von Kollegen. Auch natürlich sehr stark im Internet kann man recherchieren. Man erfährt, wenn man sich damit beschäftigt, sehr viel vom Gegenüber. Aber meistens machen das die Menschen nicht. Maximal beschäftigen sie sich mit sich selbst. Aber wenn man das jetzt militärisch sehen würde, die Feindbeobachtung und die Lagebeurteilung sind ganz wesentliche Elemente aus strategischen Planspielen. Und das brauchen wir auch bei einer Vorbereitung von einer Verhandlung oder von einem Vorstellungsgespräch.
Wie würden Sie dann weiter vorgehen? Wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich möchte die Gehaltserhöhung, das Gegenüber, der Chef möchte sparen.
Ich möchte zum Beispiel mehr Gehalt bekommen, obwohl es gerade schwierige Zeiten sind. Der Vorgesetzte möchte natürlich sparen, weil es schwierige Zeiten sind. Dann haben wir einen klassischen Interessenskonflikt. Ich definiere, was ich möchte, wie viel ich möchte. Ich überlege mir meine Nutzenargumente, warum trotz der schwierigen Zeiten es für das Unternehmen und für diese Führungskraft gut ist, wenn ich mehr bezahlt bekomme oder mehr Stunden arbeiten kann. Dann überlege ich mir, welche Argumente wird das Gegenüber bringen? Und die muss ich natürlich dann entkräften und klar machen, dass es für den anderen besser ist, wenn er das tut, was ich möchte. Das ist ein sozusagen etwas übers Kreuz gesprungen, aber wenn man das zusammenbringt, ist man meistens sehr erfolgreich, weil ja auch das Gegenüber nicht gegen die eigenen Interessen handeln möchte. Und die Eskalationsschritte sind dann, muss ich mir überlegen, was ist Worst Case, was ist, wenn ich es wirklich nicht bekomme? Mache ich es dann wie der Song in der ersten allgemeinen Verunsicherung, Banküberfall, na gut, dann zahle ich eben ein. Das ist keine gute Version. Sondern dann müssten Sie sich überlegen, können Sie mit irgendeiner kleineren Variante aussteigen. Und erst wenn es gar nicht geht, dann treten Sie den geordneten Rückzug an und sagen, na gut, diesmal habe ich es nicht bekommen, dann nehmen Sie es sportlich. Es wird eine neue Gelegenheit geben und dann trete ich wieder an. Es kann nicht jedes Fußballteam, weil es verloren hat, sich deswegen eine Woche lang grämen, sondern das wird analysieren, wo waren die Fehler, was kann ich besser machen, was muss ich trainieren und beim nächsten Mal dann wieder besser antreten und schauen, wieder den Biss, den Zug zum Tor, das ich gewinnen möchte.
Sie haben schon erzählt, dass Deutschland und Österreich einen kritischen Umgang mit der Macht haben, einen distanzierten, dass das lange Zeit tabu war, über Macht zu sprechen, das auch gut zu finden. Ist das im amerikanischen System zum Beispiel ganz anders? Haben die ein entspannteres Verhältnis mit der Macht?
Meine Erfahrungen im internationalen Bereich, auch in Europa schon, in Frankreich oder in Spanien und besonders mit US-amerikanischen Unternehmen, erlebe ich, dass sie einen viel entspannteren Zugang haben. Im Englischen kann man das Wort Macht ja nicht einmal googeln oder recherchieren, weil man dann die Elektrizitätswerke, die Energiewerke bekommt. Wenn sie Power eingeben, haben sie schon das Problem, dass sie die Literatur schwer bekommen. Empowerment, das sagt sich so locker. Selbstermächtigung. Also es ist ein sehr lockeres, aber auch verschleiertes Verhältnis. Und gerade Frankreich oder Spanien, da sind die Machtverhältnisse viel offenkundiger, sind viel mehr auf der Straße ausgetragen, auch die Arbeitskämpfe oder die politischen Auseinandersetzungen, als das bei uns lange Zeit möglich war. In Österreich und auch in Deutschland ändert sich diese Konsenspolitik auch seit 15, 20 Jahren. Und wir merken doch auch, dass die Auseinandersetzungen stärker wurden. Das ist jetzt natürlich durch die Corona-Krise wieder anders geworden.
Sie haben ja ein anderes Buch auch noch über die Macht geschrieben, die geheimen Spielregeln der Macht. Und da schreiben Sie, dass wir in Zeiten eines grundlegenden Umbruchs leben. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Hat das Corona war ja da noch nicht zu dem Zeitpunkt, als Sie das geschrieben haben. Was ist denn jetzt mit der Macht? Wer hat sie heute?
Die Veränderungen der Wertewelt und der gesellschaftlichen Spielregeln, die ich in dem Buch Die geheimen Spielregeln der Macht beschrieben habe, haben sich auf die Zeit des Beginns der Nullerjahre und der Zehnerjahre noch bezogen. Also dieser Umschwung, den wir dann alle gespürt haben von der sozialen Marktwirtschaft zu einer neoliberalen, konkurrenzorientierten, freien Wirtschaft. Die hat ganz andere Spielregeln, als wir sie kannten, vor allem die ältere Generation, die diesen Wandel erlebt hat. Und das war ganz wichtig, dass die Menschen im Coaching, in den Seminaren, in den Vorträgen sich diesen Wertewandel bewusst machen, wenn sie in Verhandlungen gehen. Jetzt leben wir wieder in neuen Zeiten, wo die Werte sich drastisch ändern werden und noch nicht klar ist, wie die Corona-Krise sich auf das gesellschaftliche Wertesystem auswirken wird, nämlich auch weltweit, aber auch in den einzelnen unterschiedlichen Kulturkreisen. Wenn wir bei uns bleiben, kann man auch eben von soziologischer Seite und von Politologen lesen, dass auch noch nicht klar ist, wird es in Richtung mehr Überwachung, in Richtung mehr autoritären Staat gehen, auch bei uns, oder werden völlig neue, auch wirtschaftliche Denkweisen zugelassen? Ist die Schuldenpolitik in Stein gemeißelt, dass man ein Nulldefizit anstreben muss? Oder kann man das auch ganz anders denken, vor allem in der Nullzinsenpolitik, dass eben investiert werden kann? Kann der Staat investieren? Das war ja alles ganz unmodern und ganz aus dem praktischen politischen Denken verschwunden, sondern da hieß es immer, der Staat ist kein guter Unternehmer, jeder muss sich selbst versorgen, jeder ist selbstverantwortlich, der Sozialstaat muss zurückgefahren werden. Alle diese Sätze kennen wir aus den letzten 20 Jahren. Die Corona-Krise hat auf einmal ganz andere Sätze zutage gebracht. Der Staat muss in der Krise da sein, der Staat muss helfen. Auf einmal haben wir einen starken Staat auch in der Diktion der Politiker und Politikerinnen erlebt. Was das jetzt allerdings bedeutet, wenn im Herbst wirklich massive Probleme auch auf wirtschaftlicher Ebene auf uns zukommen werden, das ist völlig offen. Ich beobachte das sehr aufmerksam, aber man kann nicht sagen, wo es hingehen wird.
Bei wem beobachten Sie jetzt die Fäden der Macht? Welche Gruppen sind das?
Die Machtverteilung ist jetzt so, wenn ich die Schauplätze, ich nenne das die Schauplätze der Macht mit verschiedenen Spielregeln, hernehme, dann ist ein Schauplatz die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat bis zu Corona alles dominiert. Die Politik folgte der Wirtschaft. Das bedeutet Marktfundamentalismus oder Neoliberalismus. Der Staat soll zurückgedrängt werden. Jetzt kann man sehen, dass der Staat plötzlich und die damit verbundenen Politiker und Politikerinnen plötzlich wieder in den Mittelpunkt gerät und die Wirtschaft auf einmal hilfsbedürftig ist und gerettet werden muss. Das ist natürlich eine völlige Umkehrung der Machtverhältnisse. Wie weit das gehen kann und wie weit der Staat in der Lage sein wird, überhaupt eine Wirtschaft zu retten, das ist die große Kunst. Und die dritte Kraft sind die Medien, die eine ganz wesentliche Rolle spielen und gespielt haben in der Art und Weise, wie über die Corona-Krise informiert wurde. Indem nämlich wenig kontroversielle Meinungen zugelassen wurden, indem wenig Debattenkultur entstanden ist, sondern eine einheitliche Sichtweise auf das Virus sich breit gemacht hat. Und jeder, auch Experten, renommierte Experten, die das anders sehen und gesehen haben, einfach ausgeblendet wurden oder sogar diffamiert wurden. Das halte ich für eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil damit ein wesentlicher Diskurs verloren geht, der ja freie Demokratien ausmacht und weil die Menschen, das erlebe ich auch immer wieder in den Diskussionen, sehr einheitlich glauben, informiert zu sein. In Wirklichkeit haben sie eine Einheitsmeinung übernommen und aufgehört, selbst zu denken.
War es aber nicht in dieser Situation auch wichtig, die Leute nicht zu sehr zu verwirren?
Ich denke, dass sie jetzt verwirrt sind. Es ist natürlich zu Beginn, alle sind entschuldet für die ersten 3 Wochen, weil da konnte wirklich niemand sagen, auch die Experten waren sich nicht einig und auch die Politik muss reagieren. Das ist alles für die ersten 3 Wochen entschuldbar. Ab dann konnte man es wissen, wenn man es wissen wollte. Es gibt genügend Experten, die streiten natürlich auch ganz massiv um ihre Positionen, aber man hätte eine offenere Diskussion und eine öffentliche Diskurskultur auch in den Medien einführen können, weil man redet immer von den mündigen Staatsbürgern und dann hält man die Menschen für zu dumm, dass sie etwas verstehen. Das ist mir nicht ganz nachvollziehbar.
Ich möchte Ihnen 2 Zitate aus dem Buch »Die helle und die dunkle Seite der Macht« nicht vorenthalten. Die letzten Jahrzehnte waren von einer Sprachlosigkeit gegenüber der Macht gekennzeichnet, in der die Hoffnung mitschwang, diese ganz zum Verschwinden bringen zu können, schreibt Christine Bauer-Jelinek. Doch die Macht löst sich nicht einfach in nichts auf, weil keiner sie haben will. Wenn sie tabuisiert wird, verschwindet sie zwar für einige Zeit in der Versenkung, verlagert sich dann aber auf eine andere Ebene. Positionen sind meist in Hierarchien angeordnet. Dieses Beziehungsgefüge enthält subtile Spielregeln, die genau beobachtet werden müssen. Auch wenn heutzutage moderne Organisationen von flachen Hierarchien sprechen, so sind doch immer Rangordnungen erkennbar. Der Primus inter pares ist nur so lange gleich, bis er einen Mitarbeiter beurteilen oder entlassen muss. Dann wird sein getarntes Machtpotenzial schlagend. Schreibt Christine Bauer-Jelinek.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Kommen wir jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema Macht. In Ihrem Buch Die geheimen Spiegelregeln der Macht haben Sie zwischen zwei Menschengruppen unterschieden. Sie sagen, es gibt auf der einen Seite die Gutmenschen und auf der anderen Seite die Geldmenschen. Was charakterisiert diese beiden Gruppen und kann man denn tatsächlich so strikt unterscheiden? Gibt es da auch dazwischen Grautöne beispielsweise?
Das Modell der Gutmenschen und der Geldmenschen ist eine Metapher, einfach um Wertewelten zu charakterisieren. Natürlich haben wir alle Anteile von beidem. Das ist nur unterschiedlich stark. Das hängt auch von der Erziehung, von der Ursprungsfamilie ab, aber auch von der politischen Einstellung und von dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Die Gutmenschen, unter Anführungszeichen, die ich hier positiv meine, die sind ja zum Teil als Schimpfwort verwendet worden, aber ich meine hier eine Wertewelt, die man als Idealismus und als sozial bezeichnen könnte. Die Geldmenschen sind sehr materialistisch, sehr ergebnisorientiert, auch sehr auf den eigenen Vorteil bezogen, jetzt im besten Sinne des Wortes, das will ich jetzt gar nicht negativ sehen. Und in der heutigen Zeit sind die Gutmenschen, in der heutigen Zeit bis zu Corona, muss ich dazu immer sagen, sind die Gutmenschen im Nachteil gewesen bei ihren Verhandlungen und bei ihren Bewerbungen und ihren Karrierewegen, weil die Gesellschaft sich mehr an dem Materialismus orientiert hat. Und weil diese Vorstellungen der 80er Jahre, auch noch der 90er Jahre, von Gemeinschaft, von Miteinander aus der Mode gekommen sind. Sie wurden zwar noch verbal immer wieder auch in den Unternehmensleitbildern herangezogen, aber gelebt wurden sie nicht. Und jetzt haben wir noch mehr von dieser Gutmenschen und von diesen idealistischen Werten in den Medien und in den Politikeransprachen mit Zusammenhalt, mit Solidarität, mit Miteinander, mit Füreinander, mit Loyalität. Die Frage ist, wie wird sich das dann auswirken in den tatsächlichen Handlungen? Das ist eben das, was offen ist. Aber wenn wir zusammenfassen, dann sind Gutmenschen idealistische Menschen, die sehr stark auf Zusammenhalt, auf Miteinander, auf Solidarität setzen und ihren eigenen Vorteil durchaus auch mal zurücknehmen, während Geldmenschen sehr zielorientiert, auch sehr sportlich, wenn man das nimmt, ein Ziel anstreben und sehr weit dafür gehen, um es auch zu erreichen. Die materialistisch orientierten und ergebnisorientierten Menschen, um es mal so zu bezeichnen, die tun sich auf dem Karriereweg oder auch als Unternehmer oder als Manager wesentlich leichter ab der mittleren Ebene. Bis zur sogenannten gläsernen Decke, wie das für Frauen bezeichnet wird, kommt man mit einem guten Sozialverhalten auch weiter. Ab dann ändern sich die Spielregeln. Das heißt, dann muss man um Ergebnisse erzielen, die muss man aber auch kommunizieren, die muss man bewerten, die muss man quantifizieren. Man muss Kämpfe und Konkurrenzkämpfe bestehen. Alle diese Dinge zählen zu den Erfolgskriterien. Das Miteinander hilft bis zum mittleren Management. Und dann muss man das andere auch dazulernen. Das heißt nicht, dass man deswegen, wie es in dem Liedtext heißt, man muss ein Schwein sein. Man muss nicht mit Ellbogen vorgehen, aber man muss wie im Sport schon die Ziele erreichen wollen, auch wenn dafür andere verlieren. Sie können nicht, wenn Sie bei den Olympischen Spielen einen 100-Meter-Sprint laufen, dann knapp vorm Ziel meinen, jetzt werden Sie langsamer, damit die Kollegin auch mitkommt. Wettbewerb heißt, Sie müssen gewinnen wollen. Und nachdem wir in einer solchen Welt bis Corona gelebt haben, war das das Erfolgskriterium. Und da gibt es auch wieder einen Mann-Frau-Unterschied und einen Generationsunterschied, dass Frauen mehr ans Miteinander denken. Deswegen ist meine Analyse auch oft nur bis zur gläsernen Decke kommen, weil sie dann diesen Zug zum Tor nicht haben entweder oder auch nicht in die Kraftkammer wollen. Ich sage den Frauen dann oft, sie müssen in die Kraftkammer. Das ist nicht angenehm. Das ist auch den Sportlern nicht angenehm. Es ist den Sportlern auch lieber, wenn sie dann das Spiel haben, wenn sie auf dem Siegerpodest stehen. Aber vorher müssen sie schwitzen, müssen sie Muskelkater haben, müssen sie trainieren. Man steht nicht einfach auf dem Stockerl, ohne dass man etwas dafür getan hat. Und dieses Training ist halt nicht angenehm. Das ist oft schmerzhaft, das ist oft, man will nicht, es freut einen nicht, man muss den inneren Schweinehund überwinden. Aber nur so geht das dann weiter ab der gläsernen Decke. Außer man ist dann wirklich ein Protektionskind, aber dann muss man auch die Kämpfe selbst bestehen und kann sich nicht nur weiter fördern lassen.
Kraftkammer heißt in diesem Fall übersetzt was?
Die Kraftkammer für Karriereschritte besteht aus den Elementen Rhetorik, Selbstpräsentation, Selbstinszenierung heute und Verhandlungstechnik und natürlich Machtkompetenz. Wie kann ich denn Konkurrenzkämpfe überstehen? Wie kann ich mit Neid umgehen? Wie kann ich mit Intrigen umgehen? Es ist ja nicht so, dass alle davon begeistert sind, wenn sie Karriere machen oder alle davon begeistert sind, wenn sie einen tollen Auftrag an Land ziehen. Da gibt es immer Konkurrenz und Neider, die nicht begeistert sind. Und mit denen muss man auch umgehen können. Ein Sprichwort sagt ja, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten. Und dann muss man damit auch leben können. Viele Frauen, die noch sehr sozial erzogen sind oder auch vom Typ her so sind, tun sich mit einem Miteinander leichter. Es sind eben nicht so darauf konditioniert, dass sie Konkurrenz leben und gegen andere gewinnen. Aber nachdem wir auch Frauenfußball haben, Frauen im Wettbewerb gewinnen, haben wir Vorbilder, wie man das macht. Wir haben weibliche Spitzenpolitikerinnen, die wir sehen können, wie sie das machen. Wir haben weibliche Konzernführerinnen. Wir haben jetzt langsam Vorbilder von Frauen in Top-Positionen. Und die machen das auch nicht alle gut. Manche machen es gut und manche machen es weniger gut. Und einer meiner Lieblingssprüche ist, Gleichstellung ist dann erreicht, wenn gleich viel unfähige Frauen in Spitzenpositionen sind wie bisher Männer.
Frau Bauer-Jelinek, Psychiater Reinhard Haller sagt, Narzissten, bei denen heißt es ich, ich am ichesten. Also ich steht immer vorne und an erster Stelle. Sind Machtmenschen zwangsläufig auch Narzissten?
Machtmenschen müssen nicht Narzissten sein. Machtmenschen können auch für einen guten Zweck etwas bewegen wollen und sich durchsetzen wollen, für einen sozialen Zweck. Narzissmus ist eine eigene, spezielle Eigenschaft oder Störung, die dazukommen kann, wenn man es dann wirklich nur noch für sich macht. Etwas davon muss man in Spitzenpositionen schon haben, weil man muss einfach in der Spitze stehen wollen, man muss im Blickpunkt stehen wollen, man muss auch oft in der Öffentlichkeit stehen wollen. Also eine gewisse Ich-Bezogenheit und Eitelkeit ist für die meisten Menschen schon vorhanden. Aber es muss nicht ausgeprägt sein und vor allem, wenn es übertrieben ist, dann ist es sowieso zum Schaden der Organisation oder auch der eigenen Person.
Wenn wir jetzt ein typisches Beispiel, das wir alle kennen, einen sehr mächtigen Mann in den Vereinigten Staaten hernehmen. Er sagt was und dann wird das Gegenteil festgestellt oder man beweist ihm, dass es nicht so ist und dann dreht er die Dinge gleich wieder ins Gegenteil um, sodass er sagen kann, war eh schon immer so, das habe ich immer schon so gesagt. Wie kommt man mit so schwierigen Machtmenschen zurecht? Haben da überhaupt die Gutmenschen Rezepte dafür oder müssen die sofort die Waffen strecken?
Machtkompetenz bedeutet, dass man die Waffen erst dann streckt, wenn man alles ausprobiert hat und alles gelernt hat, was in der eigenen Macht steht. Gerade im Coaching stellen sich da oft so Lebensfragen. Muss ich das jetzt noch weiter ertragen? Muss ich mich noch weiter anstrengen? Und dann ist immer die Frage, hat man Alternativen? Und die sind halt zurzeit sehr gering. Es geht sehr stark darum, gerade jetzt im Berufsleben, was uns ja alle betrifft, dass man sogenannte Resilienz, also Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit auch erwirbt. ich bin ja schon sehr lange Coach und in den 90er Jahren konnte man noch nachdenken darüber, welche Alternativen habe ich, kann ich einen anderen Job suchen, wenn es einem wo nicht gepasst hat. Heute muss ich sehr stark mit den Menschen darüber arbeiten, wie halte ich eine Situation möglichst lange aus. Weil klar ist, wenn ich diesen Job nicht habe, werde ich lange keinen anderen bekommen. Die erste wichtige Botschaft ist, und was man üben muss, die Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Wir müssen unsere Einstellung, unser Mindset dahingehend verändern, als ein Job einfach ein Job ist. Die Vorstellung, das ist Berufung oder der Job ist so, dass man als ganze Person hier vorkommen muss, das ist heute nicht mehr der Fall. Sie stellen sich vor, sie geben eben nur ihre Arbeitskraft ab. Das widerspricht natürlich komplett den Vorstellungen einer ganzheitlichen Persönlichkeit und auch den Idealen der 90er Jahre, dass man als ganze Person hier vorkommen muss. Das ist heute nicht mehr möglich und nicht mehr notwendig. Ich habe da eine Metapher, das nenne ich Bergwerkstrategie. Das heißt, Sie stellen sich vor, Sie sind ein Arbeiter, eine Arbeiterin in einem Bergwerk. Sie fahren mit dem Wagen in den Stollen ein, klopfen das Erz heraus, geben das Erz ab, nehmen die Lohntüte und gehen nach Hause. Das klingt für manche Menschen furchtbar, ist aber, wenn man es genauer betrachtet, the name of the game. Das ist im Grunde genommen das, was wir tun. Wir verkaufen unsere Arbeitskraft. Jetzt versuchen natürlich sehr stark die Unternehmen auch auf die ganze Person zuzugreifen, immer mehr auch die Gefühle mit einzubeziehen. Da muss man halt sehr aufpassen, was man auch wirklich preisgibt. Und immer vor Augen haben, es ist nur meine Arbeitskraft. Ich bin nicht mit diesen Menschen befreundet, auch wenn man Arbeitskollegen hat und freundschaftliche Beziehungen. Ich bin nicht mit ihnen verheiratet, es sind nicht meine Verwandten. Es sind meine Arbeitskollegen, es ist mein Arbeitgeber und ich gebe ihm meine Arbeit und er gibt mir den Lohn. Also eine sehr pragmatische, sehr distanzierte Haltung, die man hier einnehmen kann, um nicht ständig selbst verletzt zu werden. Sie nehmen es nicht persönlich. Wir machen auch Übungen, dass man sich in eine Schutzhülle begibt, dass man die Dinge einfach nicht so nahe lässt, dass man jeden Tag verletzt und gekränkt nach Hause geht. Eine Übung ist auch, dass Sie den Chef oder die Chefin reden lassen und ein Bild dazu verwenden, als würde ein Gewitter grollen oder der Wind heulen, dass Sie nicht alles, jedes Wort auf die Goldwaage legen. Sehr viel reden lassen und nur die wichtigen sachlichen Informationen akzeptieren und wahrnehmen. Nicht empfehle ich, solche Dinge anzusprechen und als Beziehungskiste sozusagen, wie wir das auch in den 80er und 90er Jahren noch empfohlen haben, sprechen Sie das an, reden Sie mit Ihrem Vorgesetzten über das Verhalten. Das bringt heutzutage nicht viel, weil auch niemand Zeit dafür hat und auch keine Energie und keine Kraft dafür hat. Also wir arbeiten sehr viel mehr mit der eigenen Widerstandsfähigkeit, mit der Durchhaltefähigkeit, als mit den Möglichkeiten, na gut, dann mache ich halt etwas anderes. In der Politik hat sich der Zustand insofern gewandelt, als die Inhalte nicht mehr so wahrgenommen werden wie die Inszenierungen. Also es kommt zu diesen paradoxen Effekten, dass Menschen Politiker und Politikerinnen wählen, die vorgeben, ihre Interessen zu vertreten, sie aber eigentlich nicht vertreten. Und das Verblüffende ist, dass die Zustimmungswerte dann trotzdem sehr lange sehr stabil bleiben und nicht sofort man draufkommt, dass man sagt, um bei Ihrem amerikanischen Beispiel zu bleiben, da hat ja ganz was anderes versprochen, der hat uns doch Arbeitsplätze versprochen und das ist nicht passiert. Das dauert sehr lange, weil hier auch die Medien eine Wirkung haben und weil die Menschen nicht die Zeit und die Kraft haben, die Dinge wirklich zu verfolgen, zu relativieren und einzuordnen. Ich sehe das an mir selbst, wie viel Zeit es kostet, die Mainstream-Medien sagen das eine, die anderen sagen das andere und wie finde ich jetzt eine eigene Meinung? Das ist wirklich herausfordernd, sowohl intellektuell, aber auch was das Zeitbudget betrifft. Und das kann man von Menschen, die sowieso um ihre Existenz kämpfen und arbeiten müssen, nicht erwarten. Deswegen gab es früher doch Parteischulungen, Programme von unterschiedlichen Parteien, die die Menschen hier aufgeklärt haben und das zum Teil immer noch tun, aber so wirklich funktioniert das zurzeit meiner Meinung nach nicht. Die Bilder und die Inszenierungen sind viel wirkmächtiger als der Inhalt. Das war schon vorher eine rhetorische Grundregel. Was der Mensch sagt, ist nicht so relevant, als wie er es sagt. Und jetzt durch die Medien und durch die Bildmächtigkeit überall und jetzt noch dazu durch die Webkonferenzen, durch das Homeoffice, alles geht über das Bild, wird der Inhalt noch weniger wichtig als die Inszenierung.
Sie haben jetzt davon gesprochen, dass wir so einen Wertewandel erlebt haben, also die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von den 70er, 80er, 90er Jahren bis jetzt ist wieder so ein Wertewandel in Sicht. Sehen Sie ihn? Beziehungsweise was hat eigentlich diesen Wandel verursacht? Ist das so eine Wellenbewegung? Wird wieder mal das andere kommen?
Machtzyklen heißen schon deswegen Zyklen, weil sie in Wellen gehen. Es gibt immer wieder auch in der Geschichte einfach Phasen, die autoritärer sind, die materialistischer sind. Dann wird das zu massiv und zu arg und die Einschränkungen und die Armut wird zu stark, die Spaltung der Gesellschaft wird zu stark. Dann kommen wieder soziale Elemente zum Tragen. Dann gibt es entweder eine Revolution oder es gibt einen starken, plötzlichen Umbruch oder einen Krieg und es enden Zyklen. Dieser Zyklus des Neoliberalismus wird im Moment durch die Corona-Krise ganz stark beeinflusst. Aber ob er jetzt deswegen schon bricht oder ob er, was auch oft der Fall ist, sich noch einmal massiver erhebt, das wissen wir noch nicht. Es ist jedenfalls ein starker Wandel im Gange. Das wäre sonst durch eine Wirtschaftskrise, die sich ja schon angekündigt hatte, passiert oder durch soziale Unruhen. Es wäre sowieso zu starken Brüchen gekommen, ist meine These, die jetzt natürlich durch von außen kommendes Virus eine ganz andere Story, eine ganz andere Geschichte möglich macht, weil jetzt ist niemand schuld. Jetzt sind die Banken nicht schuld, jetzt sind die Finanzmärkte nicht schuld, jetzt ist keine falsche Politik schuld, jetzt ist es eine Katastrophe wie ein Virus. Und welche politische Geschichte daraus gesponnen wird, das müssen wir gut beobachten und vor allem nicht nur ein Medium lesen, nicht nur Mainstream-Information zu sich nehmen, sondern sich auch über alternative Kanäle, was man im Internet ja gut kann, informieren.
Frau Bauer-Jelinek, es hat auch Medien gegeben, die haben gesagt, jetzt kommt schön langsam das Jahrzehnt der Frauen. Es wird mehr Politikerinnen, mehr Chefinnen, mehr Unternehmerinnen geben. Auf der anderen Seite höre ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder Stimmen, die sagen, die Frauen werden die Verliererinnen der Corona-Krise sein, weil sie eher die Arbeitsplätze verlieren werden oder nicht wieder eingestellt werden, weil sie das Homeschooling gemacht haben und jetzt möglicherweise zu Hause picken bleiben. Was sagen Sie?
Die Frage, ob die Frauen die Verliererinnen sind oder die Gewinnerinnen, muss man danach bewerten, was das Ziel ist. Das ist sehr differenziert zu sehen, denn auf der einen Seite arbeiten ja viele Frauen in den systemerhaltenden Berufen, wie im Gesundheitswesen, wie im Handel. Und dort werden sie auch weiterhin gebraucht, wurden sie gebraucht und werden sie weiterhin gebraucht. Es sind ja mehr Männer arbeitslos geworden als Frauen, auch wenn in den Medien immer wieder eine Geschichte erzählt wird, die Frauen wären die Verliererinnen. Also was die Arbeitslosigkeit betrifft, ist das mal so nicht. Dass viele Frauen zu Hause mehr Aufgaben übernommen haben, ist sicher richtig, das zeigen die Studien und die Umfragen. Aber es haben auch Männer Aufgaben übernommen, die sie bisher nicht gemacht haben. Ich kenne sehr viele junge Väter, die noch mehr sich um die Kinder gekümmert haben, weil die Frau den Job behalten hat und sie nicht. Die haben gekocht, die haben eingekauft, die haben mit den Kindern die Aufgaben gemacht. Die werden nur zu wenig erwähnt. Es ist einfach wieder die Story, die falsche Frauenstory vom Opfer. Die Frau ist wieder in den Medien das Opfer. Ich würde sehr empfehlen, das differenziert zu sehen, weil ich auch viele Frauen gehört habe, die gesagt haben, eigentlich ist es sehr angenehm auch gewesen, sich mehr um die Kinder kümmern zu können. Sie haben Gespräche geführt, sie haben mit den Kindern gelernt, gearbeitet, Zeit verbracht. Und natürlich gibt es dann soziale Verwerfungen, wo es ums Geld geht, wo es um Existenzen geht, wo beide arbeitslos sind und wo die Konflikte und die Gewalt natürlich auch eskalieren. Aber ich würde das nicht alles gerne in einem Satz zusammenfassen, die Frauen sind die Verliererinnen. Vielleicht kommen ja auch andere Modelle der sozialen Fürsorge, wo Männer und Frauen dafür auch bezahlt werden oder auch Unterstützung bekommen, dass sie Fürsorgearbeit übernehmen. Wenn alle im Arbeitsprozess sein müssen, dann müssen Kinder und Alte in die Institutionen. Und das wird es immer weniger spielen. Das wird einfach ein Finanzierungsthema sein und zunehmend ja auch ein Thema, wie wollen wir überhaupt solche Massenversammlungen haben. Da ist auch ein starker Umbruch zu beobachten. Und die heute 40-Jährigen, also die Jungfamilien, sind in der Rollenverteilung nicht mehr so wie früher. Die jungen Männer möchten zu einem Großteil auch sich um die Kinder kümmern. Die jungen Männer übernehmen sehr viel Aufgaben. Und natürlich gibt es die alte Rollenverteilung auch noch. Also das sehe ich ja als Freiheit, für die wir ja auch gekämpft haben in den 70er und 80er Jahren, dass Männer und Frauen ihre Lebensentwürfe freier wählen können. Wer ist in der Erwerbsarbeit? Wer ist in der Care-Arbeit, in der Fürsorgearbeit zu Hause? Wann, wie lange, wie oft? Und ein großes Thema wird werden, wer kümmert sich um die ältere Generation? Denn da steht uns auch ein großes Thema bevor, wenn wir nicht alle älteren Menschen in Heime geben möchten, wer wird diese Arbeit zu welchen finanziellen Bedingungen machen?
Jetzt kommen wir aber noch einmal zum eigentlichen Thema zurück. Mich würde noch interessieren, die Kommunikation von Männern und Frauen. Wenn Frau zum Beispiel ein Gutmensch auf einen Mann, Geldmensch trifft, wie kommuniziert sie da mit ihm?
Diese Frage der Kommunikation habe ich von Geschlecht losgelöst, denn ich erlebe sehr viele Frauen, die Geldmenschen sind, sehr zielorientiert, zunehmend mehr und sehr viele junge Männer, die Gutmenschensprache haben. Daher wähle ich den Begriff Ergebnissprache. Das ist die zielorientierte Sprache, wie sie in Organisationen zum Beispiel bei einem, um nicht das Militär herzunehmen, bei der Feuerwehr oder beim Katastropheneinsatz, da kann man keinen Vertrauenskreis bilden und sagen, wenn die Scheune brennt, wie geht es dir heute, magst du heute die Spritze halten oder nicht, sondern da muss es heißen Wasser, Marsch. Und es müssen alle wissen, was das bedeutet. Und auf der anderen Seite gibt es dann danach wieder Gelegenheit, doch Beziehungen zu pflegen, Späße zu machen, Befindlichkeiten auszutauschen und Beziehungen aufzubauen. Und wir brauchen heute beides. Männer wie Frauen müssen Beziehungssprache und Ergebnissprache können, egal wie sie sozialisiert sind. Ob sie jetzt klassisch männlich sozialisiert sind oder klassisch weiblich, sie brauchen heute sowieso die zwei Sprachen der Macht. Und auch das kann man wie eine Fremdsprache sehr rasch lernen. Wenn Sie etwas erreichen wollen, jetzt da hängt es aber immer auch davon ab, in welchem Kontext, in welchem Umfeld. Aber wenn es zum Beispiel um Geldverhandlungen geht, dann ist eine Regel aus der Verkaufstechnik einfach ganz gut zu merken, das ist die Wurstsemmel. Sie haben zuerst Smalltalk, das ist die eine Semmelhälfte. Man spricht kurz über das Wetter, über die Anreise, über das letzte Fußballergebnis, über ein Kulturereignis. Dann kommt die Wurst, da geht es auch um die Wurst. Da kommen die Themen auf den Tisch und am Schluss kommt nochmal ein kurzer Smalltalk-Part. Dann haben Sie einen guten Bogen gespannt zwischen Beziehung und Ergebnis. Es klingt komplizierter, als es ist, aber man kann es wirklich gut und rasch lernen, machtkompetent zu denken und auch zu kommunizieren.
Ich möchte mit einem Zitat von Frau Bauer-Jelinek enden. Sie schreibt in einem ihrer Bücher: Jeder Machtwechsel braucht Menschen, die bereit sind, Zeit und Geld in neue Interessensgemeinschaften, in politische Parteien oder Initiativen der Zivilgesellschaft zu investieren. Erst dann bestehen Chancen auf eine bessere Welt. Viel Erfolg beim sorgsamen Gebrauch der Macht.